Kunstgeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichten. Mein Name ist Maria und heute geht es um das Gemälde Wüdekern von Pierre-Auguste Renoir. Renoir führte ein wirklich bewegtes Leben und hatte faszinierende Geschichten zu erzählen. Diese möchte ich gern mit euch teilen. Aber anstatt euch einen Vortrag über Kunstgeschichte zu halten, lassen wir ihn doch am besten selbst erzählen. Dazu begebe ich mich jetzt auf eine fiktive Reise ins Jahr 1905 und treffe Renoir in seinem Anwesen in Cannes für ein Interview.
Guten Tag, Herr Renoir.
Guten Tag, setzen Sie sich doch.
Oh, Sie malen gerade. Ich wollte Sie dabei nicht stören.
Ach was, ich rede gerne beim Malen. Also, wenn es Sie nicht stört, würde ich während des Gesprächs gerne weitermalen.
Nein, das macht mir selbstverständlich nichts aus. Ich bin ja froh, dass Sie sich die Zeit hierfür genommen haben. Darf ich fragen, was Sie gerade malen?
Nun, was sehen Sie?
Also, ich sehe ein Feld, über das zwei Personen gehen, die ersten Häuser eines Dorfes und im Hintergrund Berge. Das müsste Cannes sein, oder?
Ja, richtig. Sagen Sie, wären Sie so gut und könnten mir noch ein wenig von dem Zinnoberrot auf die Palette geben? Wissen Sie, ich habe etwas Probleme mit meinen Händen, das liegt an dieser lästigen Rheumaerkrankung. Vielen Dank.
Gerne. Das tut mir sehr leid mit Ihrer Erkrankung. Ihre Hände müssen aber dann beim Malen doch sehr schmerzen. Warum malen Sie dann weiterhin?
Nun, wissen Sie, Schönheit bleibt, Schmerz geht vorüber. Sind das schon die ersten Interviewfragen?
Nein, verzeihen Sie die Frage. Ich würde dann jetzt mit dem eigentlichen Interview beginnen. Also, wie sind Sie zur Malerei gekommen?
Ich war gerade 13 Jahre alt. Da trat ich auf Wunsch meiner Eltern eine Lehre als Porzellanmaler an. Ja, Sie haben richtig gehört. Damals hat man Porzellan noch von Hand bemalt. Nun denn, irgendwann fing man an, Porzellan maschinell billig zu reproduzieren und mein Beruf wurde überflüssig. Das war meine Chance. Malen bereitete mir schon seit jeher große Freude. Ich ging schon als junger Erwachsener in den Louvre, um dort von den großen Malern zu lernen. Durch meinen Beruf als Porzellanmaler hatte ich mir ein wenig Geld zusammengespart und so begann ich mit einer akademischen Ausbildung im Atelier von Charles Clair.
Das muss damals schwer für Sie gewesen sein, als die Porzellanmanufaktur schloss.
Ah ja, wissen Sie, rückblickend bin ich eigentlich ganz froh. Das Bemalen für Porzellan ist eine ziemlich abstumpfende Tätigkeit. Man wiederholt immer nur ständig die gleichen Motive.
Wo Sie gerade das Atelier erwähnt haben, stimmt es, dass dort Ihre Freundschaft zu Claude Monet entstanden ist?
Ja, jedoch nicht nur zu Monet. Dort sind mir auch Frédéric Basie und Alfred Sisley begegnet.
Das sind ja doch auch sehr prominente Namen. Gibt es besondere Geschichten, die aus Ihren Freundschaften besonders in Ihrem Gedächtnis geblieben sind?
Oh ja, eine Menge. Soll ich anfangen? Also, Basie war meine erste Bekanntschaft im Atelier. Wir verstanden uns auf Anhieb prächtig. Er war ein sehr eleganter junger Mann, der im Gegensatz zu mir aus einer wohlhabenden Familie kam. Ich erinnere mich immer besonders gern an eine Geschichte, als wir zusammen auf dem Heimweg vom Atelier waren. Ich hörte ein Baby in einem Kinderwagen schreien. Die Mutter stand etwas abseits und ließ sich Avancen von einem Herrn machen und hat das schreiende Kind nicht beachtet. Ich hatte Angst, das Kind könnte ersticken, also ging ich hin und wollte nach ihm sehen. Als ich mich dann über den Wagen beugte, begann die Mutter zu schreien. Sie dachte, ich sei ein Kinderdieb. Daraufhin kam ein Parkwächter angelaufen. Sie müssen wissen, ich hatte meinen Malerkittel an und sah etwas grob aus. Nicht zu vergleichen mit der Erhabenheit Basils. Von oben herab erklärte er dem Wächter das Missverständnis und zeigte seine Visitenkarte. Seine wohlhabende Erscheinung blendete den Wächter und wir durften weitergehen.
Sie haben ja scheinbar ein Talent dafür, in Schwierigkeiten zu geraten. Aber um nochmals auf Ihre Freunde zu sprechen zu kommen. Wie haben Sie Monet kennengelernt und was ist er für ein Mensch?
Nun, auch Monet traf ich als Schüler im Atelier Claire. Er war und ist einer dieser Menschen, die einfach alles erreichen, was sie sich vornehmen. Damals hatte er noch kein Geld, aber dieses elegante und selbstsichere Auftreten, mit dem er jeden verblüffte, wie heute noch.
Was genau meinen Sie, wenn Sie sagen, er hat immer alles bekommen, was er sich vornahm?
Das kann ich Ihnen wohl am besten anhand einer Geschichte verdeutlichen. Er hatte einmal die Idee, den Bahnhof Saint-Lazare in Paris zu malen. Er wollte die Rauchwolken der Lokomotiven einfangen. Mit diesem Vorhaben ging er also in seinen schönsten Gewändern zum Bahnhof und überreichte dem Direktor seine Visitenkarte und stellte sich als der Maler Claude Monet vor. Sie müssen wissen, zum damaligen Zeitpunkt hätte das einen Kunstkenner wohl kaum beeindruckt. Der Bahnhofsdirektor war aber eben alles andere als ein Kunstkenner. Er muss wohl durch Monets besonderes Auftreten gedacht haben, dass es sich bei ihm um eine besondere Persönlichkeit handelt. Zudem wollte er sich wohl nicht die Blöße geben und zugeben, dass er von Kunst nichts verstand. So kam es dann, dass Monet sich tagelang im Bahnhof verschanzte und man für ihn Züge anhielt. Sogar ganze Bahnsteige wurden für ihn gesperrt und die Lokomotiven mit Kohle vollgestopft, damit sie besonders viel Rauch produzierten. Das meine ich mit, wenn Monet sich etwas vornimmt, dann bekommt er es auch.
Ach so, okay, ich verstehe. Um nochmal auf Ihre Freunde zurückzukommen. Sie und Ihre Freunde werden auch immer in einem Schwung genannt, wenn es um die Anfänge des Impressionismus in Frankreich geht. Können Sie erklären, wie es dazu kam?
Ja, natürlich. Wie schon erwähnt, trafen wir uns im Atelier. Wir träumten davon, eine Gruppe zu gründen, um zu malen. Aber nach unseren Vorstellungen. Wir nannten uns die Intransigenten. Monet mit seiner selbstsicheren Art erklärten wir zu unserem Anführer. Wir schauten aber noch weitere Künstler um uns, aber wir waren der harte Kern, der Ursprung. Besonders Monet und Pissarro waren es, die die neue Art des Malens vorantrieben. Sie verabschiedeten sich von der alten Schule und gingen in die Natur, um dort zu malen und um von ihr zu lernen. Und ich folgte ihnen. Die Freundschaft, die Lebensfreude, der Spaß am Malen, das alles hat mich sehr beeindruckt. Ich ließ mich von dieser Bewegung mitreißen. Aber auch wenn ich ein Teil von ihnen war, würde ich mich nicht als revolutionär sehen. Dazu liebe ich so sehr die Tradition, ohne mich als Traditionalisten bezeichnen zu wollen. Unsere Bilder wollte zunächst niemand kaufen. Ich hatte also schwere Geldnöte zu dieser Zeit. Als mir das Geld ausging, zog ich zu Monet. Es folgten Monate ohne Aufträge. Das wenige Geld, das wir hatten, gaben wir für die Miete der Atelierräume und unsere Modelle aus. Ich erinnere mich noch gut, dass einer unserer wenigen Auftraggeber einen Lebensmittelhandel führte. Anstatt mit Geld bezahlte er unsere Arbeit mit Bohnen. Von solch einem Sack Bohnen konnten wir dann einen Monat leben.
Das müssen harte Zeiten gewesen sein. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass aus den Intransigenten die Impressionisten wurden?
Nun, ja, wir hatten schwere Zeiten und uns wurde klar, dass wir ohne Geld auch nicht überleben können. Also mussten wir uns bemühen, Bilder zu verkaufen. Der Salon erkannte unsere Gemälde nicht an, also mussten wir unsere eigenen Wege gehen. Wir hatten einen guten Freund, Durand Ruel. Ich glaube, er war der einzige Außenstehende, der sich ernsthaft für unsere Kunst interessierte. Er organisierte mehrere sehr erfolglose Ausstellungen für uns. Aber wie Monet ebenso ist, gab er nie auf. Er motivierte uns, immer weiterzumachen, und so organisierten wir unsere erste eigene Ausstellung. Diese Ausstellung wurde zu einer Katastrophe. Wir mussten einen ziemlichen Spott der Presse ertragen. Man könnte die Ausstellung nur besuchen, um sich totzulachen, hieß es. Aber naja. Aber Sie haben ja eigentlich danach gefragt, wie wir zu den Impressionisten wurden. Unseren Malstil hatten wir ja bereits. Aber nach dieser einen Ausstellung hatte der Stil auch einen Namen. Monet hatte eines seiner Werke Impression genannt, ohne sich viel dabei zu denken. Daraufhin verspottete man uns als die Impressionisten, wie ich dieses Wort gehasst habe.
Ist das auch der Grund, weshalb Sie letztendlich Ihren Malstil geändert haben und heute wieder in klaren Formen malen?
Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal hasse ich das Wort, nicht die Malerei. Ich verbinde dieses Wort immer noch mit dem Spott von damals. Dass ich mich später vom Impressionismus abgekehrt und nun einen anderen Malstil habe, hat aber eher ganz andere Gründe. Wie ich bereits erwähnt habe, sehe ich mich auch nicht als Revolutionär des Impressionismus, wie beispielsweise Monet einer war. Ich gehörte dieser Bewegung zwar an, aber trotz allem liebte ich auch die Tradition, die alten Meister. Ich bin eben nicht einer der echten Revolutionäre. Nach einer langen Schaffenskrise wusste ich, dass ich lieber wieder von den alten Meistern lernen würde, wie ich es bereits als junger Mann im Louvre getan habe. Ich war schon immer der Auffassung, dass man nur dort von Werken lernen kann, wo sie auch gemalt wurden. Also begann ich zu reisen, unter anderem zu den Werken Raphaels nach Italien. Das hat mich sehr beeinflusst.
Da Sie gerade die Italienreisen erwähnen, ich habe mal gelesen, dass Sie ein großer Wagner-Anhänger sind und dass Sie ihn auf einer dieser Italienreisen persönlich begegnet sind. Stimmt das?
Ja, das ist richtig.
Nun, mich würde es sehr interessieren, etwas über diese Begegnung zu erfahren. Können Sie erzählen, wie dieses Treffen zustande kam?
Ja, sehr gerne. Dazu wäre es beinahe nämlich gar nicht gekommen. Ich war gerade in Neapel, da fuhr ich, dass Wagner sich in Palermo aufhielt. Ich wollte den Meister sehr gerne porträtieren, aber das geht natürlich nicht so einfach. Mein Bruder Edmund ist auch ein großer Wagner-Verehrer und hielt Kontakt zu einem persönlichen Bekannten Wagners, einem Herrn Breyer. Ich konnte ihn davon überzeugen, mir einen Empfehlungsbrief zu schreiben. Mit diesem Brief machte ich mich sofort auf den Weg und nahm ein Schiff nach Palermo. Auf der Überfahrt fiel mir dann allerdings auf, dass ich den Brief gar nicht bei mir hatte. Das hat mich schwer geärgert und ich habe überlegt, am selben Abend nochmal zurückzufahren. Ich entschied mich aber, nicht so leicht aufzugeben. In Palermo angekommen, musste ich zunächst einmal herausfinden, in welchem Hotel sich Wagner aufhielt. Also ging ich zur Post, in der Annahme, dort könnte man mir weiterhelfen. Da hatte ich jedoch falsch gedacht. Zum einen verstand dort niemand ein Wort Französisch und zum anderen kannte dort niemand Wagner. Unglaublich! In meinem Hotel stieß ich dann allerdings auf ein paar Deutsche, die mir sagen konnten, in welchem Hotel der Maestro wohnt. Dennoch brauchte ich einen Brief, also schrieb ich einfach einen eigenen Brief mit der Bitte, zum Meister vorgelassen zu werden. Der Diener Wagners, dem ich diesen Brief am nächsten Tag im Hotel gab, zeigte sich wenig beeindruckt und schickte mich fort. Es schien mir hoffnungslos.
Und wie ging es dann weiter?
Tja, die ganzen Bemühungen wären beinahe umsonst gewesen. Da erhalte ich Post aus Neapel, den verloren geglaubten Brief. Als ich mit dem Empfehlungsschreiben von Herrn Breyer ein zweites Mal in Wagners Hotel ging, gab ich diesen denselben Diener wie schon am Vortag. Dieses Mal kam er jedoch mit einem Russen namens Schukowski, ein Anhänger Wagners. Von ihm erfuhr ich, dass Wagner an den letzten Noten des Parsifals säße und er keine Zeit habe. Das hat mich sehr enttäuscht. Schon wieder schien es mir, als wäre meine Reise umsonst gewesen. Er bot mir jedoch ein Treffen für den nächsten Tag an, wenn der Meister sich erholt habe. So geschah es dann auch. Ich hatte also die große Ehre, das Genie persönlich zu treffen.
Unglaublich. Und das nur einen Tag, nachdem er den Parsifal beendet hat. Sagen Sie, ich werde in meinem Leben ja leider nicht mehr die Gelegenheit bekommen, ihn zu treffen. Können Sie mir sagen, wie es war, Wagner persönlich zu treffen?
Ja, also ich war sehr aufgeregt. Aber er war sehr nett und ausgelassen. Allerdings hatten wir eine der unsinnigsten Unterhaltungen, die ich je geführt habe. Wir hatten Schwierigkeiten, uns zu verständigen. Halb auf Französisch, halb auf Deutsch versuchten wir es. Aber Wagner, ja, ihn würde ich als sehr nett und aufgeschlossen bezeichnen. Gegen Ende des Gesprächs kam Frau Wagner hinzu. Da ist mir dann noch ein richtiger Fauxpas unterlaufen. Wie Sie festgestellt haben, habe ich ja ein Talent dafür, in Schwierigkeiten zu geraten. Frau Wagner fragte mich, ob ich den Herrn Breyer gut kenne. Daraufhin sagte ich ihr, dass ich einen Herrn Breyer nicht kenne und ihm noch nie begegnet sei. Sie schien sehr schockiert und wollte wissen, wie ich denn dann an diesen Brief gelangt sei. Da erst merkte ich, dass sie Herrn Breyer meinte. Die Deutschen haben eine furchtbare Aussprache, kann ich Ihnen nur sagen.
Und dann?
Ich habe ihn dann übertrieben nachgeäfft, um ihr zu signalisieren, dass ich ihn auch wirklich kenne. Das war eine der schlimmsten Unterhaltungen meines Lebens. Peinlich berührt und hochrot ging ich nach diesem Gespräch davon.
Oh, aber wenn ich mich nicht irre, ist bei dieser Gelegenheit das Wagner-Porträt entstanden, nicht wahr? Wie ist es dann dazu gekommen, wenn Sie diese Schwierigkeiten miteinander hatten?
Nun, für mich war die Situation natürlich unangenehm, aber Herr Wagner hat sich köstlich amüsiert. Er gab schließlich meiner Bitte nach, ihn porträtieren zu dürfen. Ich hatte 35 Minuten, um ein Porträt von ihm zu malen. In dieser Sitzung habe ich allerdings nur eine Skizze angefertigt. Das Ölgemälde habe ich dann nach dieser Begegnung aufgrund der Skizze angefertigt. Aber dennoch, selbst für eine solche Skizze sind 35 Minuten keine lange Zeit. Trotzdem glaube ich mittlerweile, dass ich früher hätte abbrechen sollen.
Wieso das?
Nach einer Weile wurde Wagner immer angespannter und diesen Ausdruck habe ich wohl auch zu Papier gebracht. Als die Zeit um war, wollte er das Gemälde sehen. Er sagte wörtlich zu mir: Ah, ich erinnere darauf einen protestantischen Priester. Ganz ehrlich, damit hatte er in jedem Fall recht.
Okay, vielen Dank. Das war auch jetzt schon meine letzte Frage. Danke für Ihre Offenheit und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hierfür genommen haben.
Sehr gerne. Das passte wunderbar. Ich bin gerade pünktlich fertig geworden.
Ah, Ihr Bild ist fertig geworden. Darf ich es mal sehen? Wie werden Sie es nennen?
Nun, ich frage Sie nochmals. Was sehen Sie?
Ja, Kant.
Eben. Würde Kant. Ich halte nichts von poetischen Namen. Ich benenne die Dinge gerne so, wie sie sind.
So oder so ähnlich hätte die Entstehungsgeschichte des Bildes Würde Kant aussehen können. Auch wenn das Interview natürlich reine Fiktion war, waren die Geschichten, die Renoir zu erzählen hatte, nicht ganz so frei erfunden. Am Ende gilt wohl immer der Grundsatz, dass jede Geschichte auch einen wahren Kern hat. Wenn ihr weitere spannende Geschichten zu berühmten Werken der Kunstgeschichte hören wollt, dann hört euch auch die anderen Folgen der Reihe Kunstgeschichten des Dreiklangradios an. Wir hören uns!
Kunstgeschichten.